Hallo und herzlich willkommen zu Folge 6 des Team Deutschland Paralympics Podcasts. Und wir senden ja jeden Tag live aus dem Deutschen Haus. Wir, das bin ich, Philipp Wegmann plus Gast. Und heute freue ich mich besonders, dass jemand von den Athleten bei mir ist, nämlich Paraski-Alpin-Fahrer Christoph Grisou-Glötzner. Grüß dich.
Servus Philipp, freut mich.
Du hattest gerade schon ein Meeting hier im Haus mit der Sparkasse, das kann man nochmal dazu sagen. Sowieso wichtig, der Podcast wird präsentiert auch von der Sparkassenfinanzgruppe. Weil ja dein Ruhetag eigentlich ist, hätte ich gedacht, vielleicht hast du mal wirklich frei, aber so ganz geht es wahrscheinlich nicht. Wie sieht so ein Ruhetag bei dir aus? Wie sieht er heute aus?
Ich muss sagen, heute war er deutlich ruhiger als der letzte Ruhetag. Also klar, wir hatten unsere zwei Trainingseinheiten, wobei eine eigentlich eher nur regenerativ war und die andere jetzt auch nicht komplett bis zum Limit. Deswegen, ich habe heute ein bisschen die ganzen Sachen und Termine abgeklappert, die ich ja die letzten Tage immer ein bisschen aufgeschoben habe oder die einfach zeitlich nicht mehr drin waren. Ein bisschen auch das Dorf nochmal mehr erkundet, weil man dadurch das ganze Training und durch die Wettkämpfe ja echt immer zeitlich ziemlich eingespannt sind. Aber ja, war trotzdem bisher eher ein ruhigerer Tag.
Aber ist vielleicht auch sogar besser, oder? Wenn man jetzt so einen Ruhetag hat, wo man gar nichts zu tun hat, dann weiß man gar nicht so ein bisschen so hin, wohin mit sich, oder? Oder was machen die anderen so? Oder geht man dann irgendwie auch mal, gibt es eine Art Kraftraum oder kann irgendwas anderes noch machen, dass man sich so ein bisschen die Zeit irgendwie auch rumbringt?
Ja, voll. Also ich glaube, wenn man jetzt so gar nichts den ganzen Tag macht, ist es irgendwie auch nicht nix. Oder ja, man muss sich schon ein bisschen beschäftigen. Man sollte jetzt auch nicht so viele Termine da reinklatschen, dass es keine Erholung mehr ist. Dafür ist ja ein Ruhetag dann schon noch da. Aber doch, ich fand, es war ein super schöner Tag heute. Wir sind so mit den männlichen Athleten recht viel unterwegs gewesen und haben einfach ein bisschen Spaß gehabt mit dem E-Scooter, nochmal ein paar wilde Moves gemacht. Der Leon und ich, wir sind da oft immer zu zweit unterwegs. Das klappt ganz gut eigentlich. Er hängt sich immer so hinten dran, ich immer vorne drauf und dann müssen wir erst immer so auf 4 km/h kommen, damit der überhaupt anzieht, der Scooter. Und ja, da ist bisher immer alles ganz geblieben, Gott sei Dank.
Aber wenn ich das richtig gesehen habe, wenn er dann anzieht, zieht er richtig an, oder?
Ja,
schon. Ich glaube, ich habe das auf den Social-Media-Kanälen nämlich gesehen. Nicht nur bei euch, sondern auch Team Deutschland Paralympics. Ich glaube, da waren da der ein oder andere mal da dabei.
Ja, voll. Also ich glaube, bis 20 drüber ist immer ein bisschen schwierig, außer es geht bergab, aber doch, schon gut unterwegs.
Wir sprechen gleich auch noch über dich und deine Wettkämpfe hier vor Ort. Werden das gleich nochmal ein bisschen einordnen, aber ordnen aber vorher erstmal den Tag ein, was heute so passiert ist. Es war nämlich bei Ski Alpin sehr ruhig, da war nichts. Beim Eishockey war es ebenfalls sehr ruhig, zumindest aus deutscher Sicht, da gab es auch nichts. Deswegen springen wir zumindest gedanklich nach Tesero zum 10-Kilometer Intervallstart. Und da war einiges los. Starten wir erstmal mit den guten Nachrichten. Bronze für Leonie Walter mit Guide Christian Krasmann. Vor allem nach der Zurückstufung gestern, da wäre es Silber gewesen, war es für sie dann doch jetzt auch eine Genugtuung.
Ja, ich habe auf jeden Fall versucht, von Anfang an mein Bestes zu geben. Ich wollte auf jeden Fall auch eine Medaille im Langlauf haben, nicht nur im Biathlon. Eine Silberne wäre natürlich viel, viel schöner gewesen, aber ich nehme die Bronzen auch gern an und habe heute mal richtig kämpfen müssen im Wettkampf und ja, mein Bestes gegeben und jetzt kam halt heute Bronze bei raus.
Nimm uns noch ein bisschen mit noch auf die Strecke. Es sieht im Fernsehen nicht mehr wirklich nach Langlauf aus. Wie hast du es empfunden?
Ja, es fühlt sich eher nach schwerem Tiefschnee an, hier gerade an den Bergen. Ist nicht einfach zu laufen, man muss sich die Kraft sauber einteilen, gut überlegen, wann man wie viel Power gibt und ja, einfach vielleicht ein bisschen rausnehmen an Teilstellen und einfach ein bisschen Energie zu sparen, weil es 10 Kilometer halt trotzdem noch sind.
Len Katzmeier wird in diesem Rennen Fünfte und ich habe da gestern schon mal kurz mit Denise Schindler drüber gesprochen. So eine Zurückstufung, das war ja gar keine Disqualifikation für die, die gestern die Folge nicht gehört haben, sondern es war so ein Verstoß, ein Regelverstoß, aber der führte eben nicht zur Disqualifikation, sondern sie wurde, hat das Rennen gefahren und ist dann ja nachher auf den letzten 4 Personen gestartet, auf den 4. Rang zurückgestuft und die anderen sind quasi automatisch hochgerutscht. Also was ich so vorher auch noch nicht kannte. Ist aber trotzdem irgendwie super bitter. Gibt es das bei Ski Alpin auch? Oder gibt es da eigentlich entweder du beendest das Rennen oder du wirst halt disqualifiziert beziehungsweise stürzt und bist dadurch raus?
Vielleicht nicht direkt was Ähnliches, aber es gibt natürlich auch Disqualifikationen, die eben dann auch oft am Ende erst verhängt werden. Also wenn man, ich muss sagen, meistens kriegt man es schon selber mit, wenn man jetzt irgendwie eingefädelt ist oder nicht richtig gefahren ist, irgendwie kriegt man das meistens schon auch mit. Aber ich dachte mir auch gestern erst bei dem Rennen, gestern hatten wir oder die meisten Superkombinationen bei uns. Also das ist quasi ein Lauf Super-G und dann ein Lauf Slalom. Und da dachte ich mir im Slalom bei dem sehbehinderten Italiener, der gestern Gold geholt hat, dass der Abstand irgendwie nicht ganz so gepasst hat zwischen Guide und dem Läufer. Also das fand ich ein bisschen strange. Weiß natürlich jetzt auch nicht das Regelwerk bei denen auswendig, aber da gibt es auf jeden Fall Regeln, dass der Guide, der vorausfährt, nur einen gewissen Abstand haben darf zum Athleten und dass der nicht zu groß werden darf. Und teilweise waren die dann schon recht weit auseinander, wo ich mir gedacht habe, okay. Und er hat sich halt natürlich verständlicherweise über Gold sehr gefreut, dann auch im Ziel, wo ich dann erstmal so war, okay, ja, schauen wir erstmal so. Ja,
erstmal abwarten.
Genau, ja. Das war für mich so ein bisschen bittersweet erstmal im Ziel. Mhm. Aber so wie ich das jetzt mitbekommen habe, hat er auch die Goldene jetzt in der Tasche.
Da weißt du, glaube ich, mehr als ich. Das habe ich jetzt nicht verkontrolliert. Aber ist dir ja wahrscheinlich auch mal passiert, einzufädeln und dann, wie du sagst, man kriegt es direkt mit.
Ja.
Was geht einem da so durch den Kopf? Ist dann so, ah, fuck.
Ja, das trifft ziemlich gut. Also ich glaube, das sind so die ersten Gedanken. Es passiert halt einfach alles super schnell. Also man geht einmal ein bisschen zu früh drauf und man fährt über die Stange und fädelt quasi ein und dann war es. Das ist natürlich super ärgerlich. Man prägt sich den Lauf davor ein, man wärmt sich auf oben, geht alles nochmal durch und probiert dann halt eben ja richtig gut rauszupushen. Und dann passiert es halt einfach so schnell, so kleine Fehler und man ist natürlich dann raus. Ja, direkt im Moment ist es, glaube ich, noch okay und man ärgert sich dann eher dann hinten raus oft mehr, wenn die anderen dann zum Beispiel den zweiten Lauf fahren oder ja, was vielleicht bisher dann auch möglich gewesen wäre, also wenn die Fahrt echt gut war. Aber ja, der erste Moment ist natürlich erstmal, oh fuck.
Frustration, ja, pure Frustration.
Auf jeden Fall.
Etwas frustriert war auch Anja Wicker, denn die ist in der sitzenden Klasse ganz knapp an der Medaille vorbeigeschrammt. 1,5 Sekunden haben da am Ende gefehlt auf Bronze. Ja, das war wirklich mega knapp. Andrea Eskau wird Zehnte in diesem Lauf. Und dann gab es noch zwei, aus deutscher Sicht zumindest eher bittere oder einfach Nachrichten, die sehr schade waren aus der stehenden Klasse. Denn Katrin Marchand musste nach einem Schwächeanfall ausscheiden. Die war auch auf Medaillenkurs, war eigentlich auf Rang 3 zu diesem Zeitpunkt.
Ja, krass.
Und ich zitiere sie mal. Sie hat nach dem Rennen gesagt: "Ich hatte ziemlich zu kämpfen mit den Bedingungen. Am Ende hatte ich richtig Schwindel im Rennen. Ich habe fast nichts mehr gesehen und meine linke Seite auch nicht mehr richtig gemerkt. Und das war eigentlich keine Entscheidung, die ich getroffen habe, sondern es ging einfach nicht mehr." Und dann hat sie noch gesagt: "Ich habe noch nie ein Rennen aufgegeben. Das ärgert mich natürlich, gerade weil die Medaille auf jeden Fall drin gewesen wäre." Und dann Zitat: "Jetzt ist halt, und jetzt halt so scheiß Bedingungen zu haben. Ich verstehe nicht, warum nicht gesalzen wurde. Es war wirklich eine Katastrophe. Natürlich ein unschönes Gefühl, aber naja, irgendwie geht es auch immer weiter."
Mhm.
Das hat sie gesagt. Zwei Sachen, die ich dich dazu fragen wollte. Und zwar einmal, ich meine, bei Skialpin gibt es ja eigentlich sowas nicht, dass man wegen Erschöpfung aufhört. Das ist ja, sind so schnelle Durchläufe, da hat man ja nicht diese Dauerbelastung in diesem Sinne. Oder hattest du so einen Fall auch schon mal, dass du irgendwie gesagt hast, es geht nicht, ich kann nicht an den Start gehen? Oder ich kann das nicht zu Ende fahren, das Rennen.
Ja, wie du schon gesagt hast, also es ist natürlich was anderes. Unsere Läufe dauern vielleicht eine Minute, wenn es hochkommt und nicht über mehrere Minuten oder zum Teil eben ja, Stunden. Es sind eben kurze Sachen, aber klar, wenn was nicht geht, dann geht es halt einfach nicht. Ich glaube, die Athleten wissen da zum Teil am besten Bescheid, was geht und was nicht. Und klar, es ist natürlich immer super bitter, wenn man ja ein Rennen abbrechen muss wegen verschiedensten Ursachen. Und das vielleicht dann, natürlich macht man sich dann auch seine Gedanken, ey, wie kommt denn das dann von außen rüber so. Aber ja, bei mir war es einmal so im Feldberg, im Slalom beim Heimweltcup, war ich auch echt nicht schlecht gelegen nach dem ersten Durchgang. Bin dann im zweiten Durchgang auch nochmal volle Attacke gefahren und dann ist irgendwie bei einem Tor hat es mich verrissen und meine Schulter ist irgendwie rausgesprungen. Und dann war ich einfach so erschrocken oder halt irgendwie so, wusste nicht, was abgeht. Und dann geht es natürlich so schnell, dass die Tore auf einen zukommen und dann bin ich leider auch ausgeschieden. Also so Situationen gibt es, glaube ich, zum Teil auch halt beim Paraski Alpin. Ja, aber ist natürlich immer super ärgerlich.
Das Gleiche galt dann auch für Sebastian Marburger, der wegen Erschöpfung das Rennen frühzeitig beenden musste. Er hatte allerdings auch gestern nach seinem Medaillengewinn schon gesagt, dass er das heute alles eher mit Vorsicht angehen würde, weil er die Tage davor wiederum auch sowieso krank war. Also das hat sich dann jetzt quasi ja, wieder gespiegelt. Dann war das gestern wahrscheinlich auch unter Adrenalin einfach so ein Höhenflug. Und dann war heute, hat er dann gemerkt, so geht es einfach nicht weiter. Maximilian Weidner wird Elfter in diesem Rennen. Da hatte ich auch gestern in dem Podcast schon kurz mit Denis Schindler drüber gesprochen. So dieses krank starten, also das eine ist ja, wie du sagst, eine Schulter fliegt vielleicht raus oder irgendwie sowas ist. Aber so krank starten, dass man dann so eigentlich weiß, man ist total erschöpft. Hattest du das schon ein paar Mal oder wie gehst du damit um, wenn du krank bist vor einem Wettkampf?
Ja, Gesundheit ist natürlich ein echt wichtiges Thema. Also eigentlich auch das höchste Gut von einem Sportler. Es hilft niemandem was, wenn man eben einfach super krank ist und der Körper einfach nicht bereit ist, die Leistung abzurufen. Es ist immer eine Gratwanderung, sage ich, wenn man jetzt wirklich einen leichten Schnupfen hat und man sich fit fühlt, dann haben wir es auch schon oft gemacht, dass wir einfach ja, trainiert haben am Hang, auch bei Höhe zum Teil, aber es ist immer ja, sehr große Vorsicht geboten. Also man spricht es natürlich dann schon auch immer gut ab mit Mannschaftsärzten, mit Physios und dem Team, mit den Trainern. Ist es sinnvoll, da jetzt heute was zu machen? Oft finden sich auch so Kompromisslösungen, dass man sagt, okay, ja, schaust dir oben an, wie es dir dann geht und dann machst du halt bloß eine oder zwei Fahrten oder wenn du oben sagst, es geht nicht, dann geht es nicht. Aber so komplett krank an den Start würde ich, glaube ich, jetzt auch nicht gehen. Also es ist halt, ja, gerade langfristig gesehen für die Gesundheit will man natürlich da jetzt auch nichts riskieren, dass man da wirklich langfristige Folgen davon trägt. Und deswegen kann ich da jeden verstehen, der sagt, okay, heute nicht.
Es ist ja beides. Es ist ja langfristige Folgen unter Umständen plus einfach nicht die volle Leistungsfähigkeit das und stimmt, dadurch auch einfach gar kein richtiger Gewinn vielleicht, wenn du da irgendwie dann
voll, also
einfach nur fahren um des Fahrens willen.
Das stimmt. Ich glaube, gerade eben bei so Sportarten, wo es primär auch um die Ausdauerfähigkeit geht, ist es natürlich wesentlicher als jetzt im Paraski-Alpin, wo man jetzt vielleicht auch sagt, okay, die Minute, das will ich trotzdem. Oder wenn es jetzt der Lebenstraum ist, das Debüt bei den Paralympics oder man hat da jahrelang hingearbeitet, kann ich auch jeden verstehen. Und ich glaube, ich würde es dann auch trotzdem so machen, dass ich da trotzdem rauspushen würde und nochmal versuchen würde, da irgendwie vorne mitzumischen. Aber ja, es muss jedem Sportler dann irgendwie auch bewusst sein, welches Risiko man dann vielleicht zum Teil geht.
Ja. Wir haben eben eingeleitet über die sportlichen Highlights des Tages mit der Klasse der seeeingeschränkten Frauen. Wir enden dann jetzt mit den seeeingeschränkten Männern, die sind auch gefahren. Da gibt es das Brüderpaar Bolt. Und da konnte der Guide Jakob von den beiden nicht mitfahren, weil er Rückenprobleme hatte. Dafür springt aber oder ist heute der Skitechniker Adrian Schuler eingesprungen, der im Weltcup auch schon mal Guide war, allerdings dann mit jemand anders gefahren ist. Stelle ich mir auch irgendwie verrückt vor oder schwierig vor, oder? Weil so gerade Guide und Athlet oder Athletin sind ja eigentlich total aufeinander eingespielt. Voll, und dann einen Tag vorher wird gesagt, ich weiß nicht, wann sie es klar hatten, aber wird gesagt, da muss jetzt jemand anders einspringen, der das zwar kann, aber die ja nicht auf Kommandos jetzt unbedingt super perfekt abgestimmt sind und so. Hast du da irgendwie aus dem Team bei euch mit denen mit Seheinschränkungen mal sowas mitbekommen, wie so das im Training abläuft oder wie gut die ja eigentlich eingespielt sind?
Bei uns direkt im Team gab es jetzt nicht so einen Fall, aber bei den Österreichern im Nachbarland, da hat sich auch die Guidin jetzt kurz vor den Spielen eigentlich so bei den letzten Weltcuprennen sich stark am Knie verletzt und konnte dann einfach nicht mehr guiden. Jetzt ist die Veronika Eigner, also die Athletin, die Sehbehinderte, mit einer anderen Guidin am Start, hat jetzt trotzdem Gold geholt mehrfach, was natürlich mega cool ist und Hut ab, aber es ist natürlich eine Umstellung, sage ich mal. Du hast es schon richtig angesprochen, so Guide und Athlet oder Guidin und Athletin, die verbringen eigentlich die ganze Saison miteinander und wissen genau, wie der andere tickt zum Teil und können da, sage ich mal, sehr individuell aufeinander eingehen. Und das ist natürlich dann, glaube ich, eine große Umstellung. Also ich stelle es mir sehr, sehr schwierig vor, aber muss dann sagen, umso größeren Respekt habe ich dann, wenn es dann irgendwie klappt.
Das ist eine schöne Geschichte, die du gerade angesprochen hast, weil das war auch hier vor ein paar Tagen im Deutschen Haus nämlich Thema. Da gab es diesen Medal-Moment mit diesem österreichischen Duo. Und da war, glaube ich, auch diese verletzte Guidin nämlich zu Gast hier und hat dann hat sie die auf die Bühne geholt, die Athletin, die Veronika Eigner, und hat dann nämlich auch ihr diesen Sieg gewidmet und dann hatten sie da einen sehr schönen Moment. Also, voll, weil die natürlich stimmt. auch darauf ja 4 Jahre so gesehen dann hingearbeitet hat. Ne?
Ja,
die
ja.
Und dann fällt sie da aus. Der Athlet Theo vom Brüderpaar, Jakob habe ich eben nur als Guide genannt, der Athlet ist Theo. Der hat übrigens heute Geburtstag, also in diesem Sinne herzlichen Glückwunsch zum 20. Geburtstag. Er wird dann mit dem neuen Guide in seinem Rennen Achter. Und worüber ich jetzt nochmal mit dir sprechen wollte oder was nochmal ein Thema wirklich war heute am Tag in Tesero, waren die Bedingungen. Das war dieser zweite Punkt bei Katrin ja auch eben schon in diesem Zitat, die auch 2 Ausfälle ja nicht bedingt haben, aber wo die 2 Ausfälle auch drüber geredet haben. Hören wir dazu nochmal den Bundestrainer Ski Nordisch Ralf Rombach.
Ja, dann muss man akzeptieren, wie es ist. Ja. Wir haben immer, wie immer alles gegeben. Bei Anja war es einfach knapp. Sie hat ein super Rennen gemacht und hat auch keine Fehler gemacht. Die anderen waren auch einen Ticken schneller. So ist es nun mal. Und bei der Katrin konnte man natürlich schon immer mit allem rechnen, ja, dass sie jetzt mit Kreislaufproblemen aussteigen musste. Mit dem hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber wir kennen sie einfach auch noch nicht so gut. Muss man sagen, ja, wir müssen auch noch viel lernen. Das Pacing, ein Thema. Sie ist wahrscheinlich für ihre Verhältnisse zu schnell angegangen und für die Bedingungen, wie sie waren. Das würde ich jetzt mal sagen. Also ja, müssen wir einfach noch viel lernen und sie auch. Langlauf ist kein Rudern. Ja, und dann Basti, der hat es probiert. Er hat es von vorne reingesagt. Schwierig, das gestrige Rennen steckt drin und er merkt jetzt halt doch seine Situation. Und auch für ihn war es schwer, das tiefe Geläuf. Und er hat einfach die Kraft noch nicht, ja, nach seiner Grippe.
Jetzt haben wir eine Medaille aber doch noch bekommen am Ende, durch Leonie. Ja, ja. Nach der Geschichte gestern auch eine kleine Genugtuung zumindest.
Ja, würde ich sagen. Also für sie, für die beide freut es mich schon sehr. Und die ist auch wieder clever angegangen. Ja, am Anfang hat man gedacht, oh, was ist denn hier los? Aber die weiß schon, was sie tut. Ja, das war eine der wenigen, die sich das Rennen sehr, sehr gut eingeteilt hat. Und ist damit einer Medaille belohnt worden. Nee, da bin ich froh für sie auf jeden Fall.
Ja, sowas ja dann einfach frustrierend fürs ganze Team eigentlich, wenn da so Bedingungen dann nicht stimmen. Da kann ja auch niemand so richtig was dafür. Aber hattest du das schon öfter, dass ihr oder auch im Team gesagt habt, was ist denn das hier? Da kann man ja überhaupt nichts vernünftig, was man trainiert hat, so oft richtig anwenden, weil jetzt wieder sich alles verändert hat durch irgendwie einen anderen Hang.
Klar, also das ist eine Sache, die uns sehr, sehr häufig begegnet. Gerade die ganzen Bedingungen, man kann halt nie sicher sein, wie das Wetter zu einem gewissen Zeitpunkt ist. Man kann es vielleicht ein bisschen erahnen, aber Bedingungen ist auch immer ein schwieriges Thema. Also ja, oft hat man dann Rennen, wo die Bedingungen auch nicht mehr für alle fair sind. Ich hoffe, dass das jetzt für meine kommenden Starts noch so bleibt, weil es eben wegen der Wärme auch ja, ziemlich weich wird dann gegen Ende hin die Piste. Bis jetzt war ich positiv überrascht von gestern auch vom Slalom, dass die Piste so gut gehalten hat. Aber ja, es kann sich natürlich immer ändern, aber auch in der ganzen Vorbereitung. Manchmal hat man Trainingstage, da fährt man ja gefühlt halb so schnell wie bei anderen Trainingstagen, weil halt, keine Ahnung, ein halber Meter Neuschnee gekommen ist. Und wir versuchen dann schon immer auch echt das Beste draus zu machen, weil es halt sowohl im Training als auch im Rennen der Fall sein kann. Und ich glaube, der sich dann einfach am besten auf die Bedingungen einstellt, kommt dann auch am Ende oder meistens am besten damit klar. Und ändern kann man es eben dann sowieso nicht. Man kann sich entweder drüber aufregen oder man sagt, hey, okay, ja, ist jetzt mies, aber ich versuche irgendwie trotzdem da das Beste draus zu machen.
Und am Ende müssen natürlich alle mit diesen Bedingungen auch arbeiten. Ne? Also es gilt ja für einen selbst, aber es gilt ja auch für die Konkurrenz quasi. Und da, wie du sagst, ist wahrscheinlich die Frage, wer kann am besten und am schnellsten sich anpassen.
Ja, wobei auch nicht immer. Das ist ja halt, ja, es ist trotzdem oft, ich sag mal, unfair, wenn man eine richtig hohe Startnummer hat. Also sagen wir mal, ich starte jetzt 20 Nummern hinter meiner Hauptkonkurrenz, dann kann das natürlich dann auch echt bitter sein, weil man sich denkt, hey, das war jetzt eigentlich nicht ganz so fair.
Aber weil die Piste dann schon
genau, weil halt
Matsch gefahren ist.
Trotzdem quasi 20 Athleten nochmal gestartet sind und ja, die Piste einfach nicht mehr so schnell ist. Aber selbst da muss man halt dann positiv einfach bleiben. Und das ist, glaube ich, dann auch die Kunst, dass man, obwohl es vielleicht manchmal auch offensichtlich unfair ist, sich dann nicht von seinen Fähigkeiten ja, selber rausbringen lässt.
Ja, du hattest in deinem ersten Wettkampf Pech bisher in der Kombination, da ja. bist du gestürzt. Was nimmst du dafür jetzt aber mit für die nächsten zwei Rennen, die noch kommen?
Ich glaube, das Skigefühl bis zum Sturz nehme ich auf jeden Fall mit. Ja, es war ein bisschen bitter, weil ich einfach mich ein bisschen zu weit reingelegt habe auf meinen schlechten Schwung beim Linksschwung und bin dann leider weggerutscht. Ja, jetzt so ist alles dran, also ich habe mich nicht verletzt, Gott sei Dank, das war alles easy, aber bis dahin war ich echt gut unterwegs, muss ich sagen, oder war auch echt zufrieden mit der Fahrt bis dahin. Die Zwischenzeiten waren auch echt für Super-G-Verhältnisse, weil ich ja eigentlich keinen Super-G großartig trainiere oder auch kaum Rennen gefahren bin, war es echt okay und ich glaube, ich wäre auf Rang 3 oder 4 gewesen von der Zwischenzeit, deswegen bitter und eigentlich bin ich auch die Kombi nur gefahren, um den Slalomhang dann mal auszutesten und kennenzulernen.
Und der, ja.
Ja, der war natürlich dann eher von Zuschauerseite ja. aus, aber naja, so ist der Sport.
Wie unterscheidest du denn bisher so die Spiele hier zu deinen ersten in Peking 2022? Nimmst du da irgendwas so von, also natürlich sind sie, ne, anderer Kontinent, ja. die waren ja auch noch sehr Corona geprägt, diese Spiele, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, auf jeden Fall.
Aber gibt es so sonst von der sportlichen Seite, vom Ablauf nochmal für dich Unterschiede? Bist du jetzt einfach so drin in diesen Paralympics, dass du weißt, ah ja, dann passiert das, dann passiert das. Also hast du, konntest du dich so, bist professioneller damit geworden oder sind immer noch Sachen, dass du denkst, oh, das, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet?
Ja, viele Sachen sind einem natürlich jetzt schon mehr bewusst als bei den ersten Spielen. Also ich glaube, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen, dass ich ungefähr weiß, okay, wie laufen so Spiele ab, dass Spiele auch trotzdem nochmal echt was Besonderes sind und eigentlich auch alles möglich ist oder ja, sowohl bei Wettkämpfen als auch bei Training alles passieren kann. Man kann sich kurz davor verletzen, wie es leider bei mir der Fall ist. Man kann auch super Glück haben, weil vielleicht andere Athleten auch ein bisschen zu nervös waren und eben ausgeschieden sind. Also ist immer was Einzigartiges, aber ich bin sehr froh und dankbar, die ersten Spiele schon mal mitgenommen zu haben, um jetzt einfach vielleicht ein bisschen entspannter an die Sache ranzugehen. Und klar, es sind trotzdem viele Unterschiede jetzt, außer dass es jetzt eben in Italien ist und nicht in China, sondern auch von der Organisation ist, ja, ist manches hier ein bisschen komplizierter, würde ich sagen. Das war in Peking zum Beispiel schon auch, muss man sagen, echt, echt vorbildlich alles. Aber ja, es gab zum Beispiel kein deutsches Haus in Peking, das gibt es jetzt hier und ich war jetzt auch schon ein paar Mal da und ich finde es mega schön und hat eine echt eigene Atmosphäre. Gestern war ich auch mit meinen Eltern und Oma und Opa da, die haben sich auch richtig gefreut und man macht natürlich dann schon auch unterschiedliche Erfahrungen.
Ja, sag da gerne nochmal einen Satz dazu, was dir hier so gefällt als Treffpunkt. Ihr wart als Paraski-Alpin-Team nicht nur einmal hier, wenn man das verraten, wenn man das verraten darf. Genau, was macht es für dich aus hier so? Was schätzt du an diesem deutschen Haus?
Zum einen natürlich das Ambiente, also es ist eine mega coole Location, aber auch ich glaube, das, was ich am meisten schätze, ist einfach oder sind die Personen, die hier immer vor Ort sind, also man trifft hier auf super viele bekannte Gesichter, viele Gesichter, die auch ja im Hintergrund, sage ich mal, arbeiten oder eben alles managen, damit wir den Sport so ausüben können, wie wir ihn eben tun und ja, es macht einfach da mega viel Spaß, immer mit Leuten in Kontakt zu treten, ja, und sich da einfach auszutauschen, auch dass man jetzt mit so einer Nation wie Österreich sich auch das Haus zum Teil teilt, ist natürlich echt cool und macht Spaß und da freut man sich eigentlich auf jeden Abend.
Und es gibt gutes Essen, das fiel schon mehrfach. Da muss ich jetzt aber natürlich auch nochmal nachhaken, denn du hast zu damaligen Zeiten gegen einen alten Teamkollegen im Raclette-Wettessen mal gewonnen, habe ich gelesen, mit 8 Portionen. Ja, ja, ja. Wie viel geht hier? Also hier gibt es ja immer, glaube ich, 2 große Hauptgänge, dann gibt es immer kleine Vorschläge. Wie viel Teller räumst du hier ab pro Abend?
Boah, ich sag mal so, ich hungern tue ich auf jeden Fall nicht hier. Ich esse schon genug. Ich glaube, das muss auch keiner. Aber ich werde mich jetzt hier auch nicht bodenlos überfressen. Also das ist, glaube ich, jetzt doch der falsche Zeitpunkt und muss man dann schon professionell genug sein. Vielleicht nach dem letzten Rennen könnte man so ein Wettessen noch einbauen, aber ja, muss jetzt auch nicht sein. Also ich genieße das Essen hier in vollen Zügen. Ist wirklich sehr, sehr gut Und das Überfressen gibt es vielleicht dann nächste Saison mal wieder.
Oder wenn man genau unbeobachtet vielleicht auch ist. Sonst gucken wir auch vielleicht immer an, was lädt er sich denn wieder auf den Teller? Er geht zum sechsten Mal hier ins Büro.
Genau, ja.
Nee, so schlimm ist es zum Glück nicht. gucken wir nochmal auf den Tag, beziehungsweise schließen den Tag ab, denn sonst gab es nur noch Curling-Wettbewerbe ohne deutsche Beteiligung. Und es war ja wirklich ein recht ruhiger Tag. Deswegen werfen wir den Blick auf morgen, beziehungsweise, wenn ihr das hört, auf heute, Donnerstag, den 12.03. Da gibt es nämlich den Riesenslalom der Frauen in allen Klassen. Mit dabei sind, ich nenne mal nur schnell die Nachnamen, dann kann ich da durchfliegen, Forster, Rieder, Rotfuß und dann, und deswegen jetzt extra nochmal, Maja Fügenschuh und Guide Johanna Holzmann, die nämlich ihre Paralympics-Premiere feiern. Da geht es morgen um 9 Uhr los. Para-Eishockey, da spielt Deutschland gegen die Slowakei und sollte Deutschland das gewinnen, ziehen sie ins Spiel um Platz 5 ein, was dann am Samstag ist. Das soweit zu morgen. Chriso, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, ich sag danke.
Ich entlasse dich hier aus dem Podcast. Wir drücken natürlich die Daumen für die zwei Wettkämpfe, dass du da noch so das ins Ziel fährst, wie du es dir vorgenommen hast.
Dankeschön.
Und gute Bedingungen, faire Bedingungen, ja. Ist wahrscheinlich
nach
deinen Sätzen besonders wichtig. Und dann einfach bis demnächst.
Ja, dankeschön.
Ciao, ciao.
Ciao.